HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Heute mit Uwe Berndt. Guten Abend.
And thus the ceremony is concluded, the signing of the North Atlantic Pact.
Die NATO begeht ihren 70. Geburtstag. Wir Deutsche gratulieren und wir bedanken uns. Dieses Bündnis hat uns Frieden und Freiheit gewährleistet.
Very unfair when Germany pays 1%.
Es ist sehr unfair, wenn Deutschland nur 1% vom Bruttoinlandsprodukt bezahlt und wir 4,3%. Wir können nicht die Trottel für andere sein.
Ob wir die NATO noch brauchen? In Polen, Ungarn oder den drei baltischen Republiken würde diese Frage niemand stellen.
Militarily, NATO has been strengthened. We have seen more American troops.
Militärisch ist die NATO gestärkt. Es sind mehr US-Truppen nach Osteuropa geschickt worden. Es gibt mehr europäische Investitionen, um gegen eine mögliche Bedrohung Russlands geschützt zu sein. Militärisch ist sie gestärkt, aber politisch ist die NATO geschwächt.
Das Grundversprechen der NATO als Verteidigungsbündnis ist, wir stehen alle füreinander ein. Und erst diese politische Geschlossenheit ist die Voraussetzung dafür, dass sie auch militärisch füreinander einstehen. Wenn nun diese politische Geschlossenheit einen Riss bekommt, dann fragt man sich natürlich, wie ernst meinen die das eigentlich noch mit ihrem gegenseitigen Beistandsversprechen?
Heute und morgen wird gefeiert, nur im kleinen Rahmen, aus Angst vor Misstönen, ausgerechnet am runden Geburtstag. Wer will das schon? Die NATO wird 70 und es knirscht gewaltig in ihren Gelenken. Donald Trump wollte sie als Präsidentschaftskandidat eigentlich schon in Rente schicken, weil er sie für überflüssig hielt. Inzwischen hat er seine Meinung geändert. Nun will er, dass die NATO ordentlich aufgepäppelt wird, aber nur, wenn Europa das auch alles bezahlt. Vor allem Deutschland steht in der Kritik, weil wir schon lange viel weniger in die Rüstung investieren als eigentlich zugesagt. Und so sind deutsche Politiker heute hin und her gerissen zwischen Dankbarkeit für 70 Jahre Schutz, den die NATO uns gewährt hat, und der ebenfalls 70 Jahre alten Einsicht, dass sich Deutschland militärisch vielleicht besser zurückhalten sollte. Rente mit 70. Wie lange kann die NATO noch arbeiten? So heißt unsere Sendung heute. Denn der 70. Geburtstag ist ein guter Zeitpunkt, um darüber nachzudenken, wie es denn nun mit ihr eigentlich weitergehen soll. Die Bedrohungslage hat sich geändert. Ist diese ganze Struktur überhaupt noch zeitgemäß? Sollte sie vielleicht besser grundlegend reformiert werden oder vielleicht sogar Platz machen für ein anderes Verteidigungskonzept? Darüber wollen wir heute nachdenken. Doch wie es sich für solch einen runden Geburtstag gehört, wollen wir jetzt erst einmal kurz das Lebenswerk des Jubilars würdigen. Astrid Korall erinnert an die Anfänge der NATO.
In Washington hören am 4. April 1949 Vertreter aus 10 westeuropäischen Staaten und Kanada dem US-amerikanischen Präsidenten Harry S. Truman aufmerksam zu.
The purpose of this meeting.
Ziel dieses Treffens ist es, den ersten Schritt zu machen hin zu einem internationalen Abkommen, das Frieden und Wohlstand dieser Nationengemeinschaft sichert. Es ist völlig angemessen, wenn Nationen, die sich ihrer gemeinsamen Interessen bewusst sind, ihrer Entschlossenheit Ausdruck verleihen, diesen friedlichen Zustand zu wahren und in Zukunft zu schützen.
And to protect it in the future.
Es ist die Geburtsstunde der NATO. Die Vertreter der Mitgliedstaaten unterzeichnen einen Vertrag, dessen Artikel 5 wohl der bekannteste ist. Ein bewaffneter Angriff auf ein Mitglied wird als Angriff gegen alle Mitglieder des Bündnisses gewertet. Bislang einmal, 2001 nach den Terroranschlägen in den USA, wird dieser Bündnisfall ausgerufen. Heute blickt die Allianz auf eine wechselvolle Geschichte zurück. Als die erste große Phase bezeichnet der Politikwissenschaftler Johannes Fawig die Zeit bis Ende der 80er Jahre.
Die war eben ganz klar, dass die NATO ein relativ eindimensionales Verteidigungsbündnis gegen einen klar definierten Gegner war.
Und der heißt Sowjetunion. Als die NATO 1955 auch die Bundesrepublik einbindet, reagiert Moskau mit der Gründung des Warschauer Paktes. Es folgen Jahrzehnte der Krisen, der leichten Entspannung auf der einen und neuen Bedrohungen auf der anderen Seite. Die Sowjetunion stattet ihre Streitkräfte mit modernen nuklearen Mittelstreckenraketen aus. Es kommt 1979 zum NATO-Doppelbeschluss. Hunderttausende Menschen treibt er auf die Straße. Bundeskanzler Helmut Schmidt verteidigt ihn dagegen.
Wir werden alles tun, um die Bedrohung Mitteleuropas zu vermindern, um zu einem militärischen Gleichgewicht auf möglichst niedrigem Niveau zu gelangen. Und ein erster notwendiger Schritt auf diesem Wege ist der Doppelbeschluss.
Erst mit Gorbatschow ändern sich die Ost-West-Beziehungen. In Berlin fällt 1989 die Mauer, die Sowjetunion zerfällt und für die NATO, die anders als der Warschauer Pakt nicht aufgelöst wird, beginnt eine neue Zeitrechnung.
Da ging es eher darum, dass man Mittel- und Osteuropa stabilisiert. Der Balkankrieg, der Kosovo-Krieg fiel auch in diese Phase, also schon erste sozusagen Reaktionen darauf, dass man auch außerhalb des Bündnisgebietes tätig werden muss.
Gerade das Eingreifen der NATO im Kosovo-Konflikt 1999, an dem auch die Bundesrepublik teilnimmt, ist sehr umstritten. Fehlt doch ein Mandat der Vereinten Nationen. Ab 2003 wird die Allianz zu einem globalen Akteur, der weit außerhalb des Bündnisgebietes im Einsatz ist. Etwa in Libyen oder viele Jahre in Afghanistan, wo es der NATO nicht gelingt, Frieden zu schaffen. Als ein weiteres Wendejahr gilt 2014.
Da ist diese alte Agenda der NATO, also die Ratio des Verteidigungsbündnisses, eben wieder auf die Tagesordnung der NATO gekommen.
Nach der aus ihrer Sicht völkerrechtswidrigen Annexion der Krim durch Russland konzentriert sich die NATO wieder stärker auf Abschreckung, investiert mehr in Verteidigung, beschließt, ihre Truppen in Osteuropa zu verstärken. Gleichzeitig muss sich die Allianz neuen Herausforderungen wie dem Kampf gegen Cyberangriffe stellen.
Die NATO und ihre neuen Herausforderungen nach 70 Jahren. Die Staats- und Regierungschefs übrigens wollen erst im Dezember auf das Nordatlantische Verteidigungsbündnis anstoßen. Den eigentlichen Geburtstag morgen überlassen sie ihren Außenministern, vermutlich weil sie keine rauschende Party erwarten. Immerhin darf NATO-Generalsekretär Stoltenberg eine Rede halten vor beiden Kammern des Kongresses in Washington. Und Donald Trump äußert sich heute auch recht wohlwollend. Jan Bösche.
Die NATO hat gewaltige Fortschritte gemacht, so sieht es US-Präsident Donald Trump, und er meint damit vor allem die Verteidigungsausgaben. Beim Besuch von NATO-Generalsekretär Stoltenberg im Weißen Haus sprach Trump die meiste Zeit über Geld. Von Anfang an hatte er ja kritisiert, dass die anderen NATO-Länder zu wenig Geld ausgeben und sich lieber auf Kosten der USA verteidigen lassen. Jetzt sagte er, wenn Sie sich die Grafiken anschauen, vor 10, 15 Jahren ging es wie in einer Achterbahn nach unten. Seitdem ich im Amt bin, geht es raketenmäßig nach oben. Trump verwies auf die 100 Milliarden Dollar, die NATO-Mitglieder zusätzlich für die Verteidigung ausgeben wollten. Das gemeinsame Ziel lautet ja, dass die Bündnispartner einmal 2% ihres Bruttoinlandsproduktes für Verteidigung ausgeben. Trump sagte, das Ziel sollte sogar noch höher liegen. Manche sind weit davon entfernt, vor allem Deutschland, sehr zum Ärger von Trump. Deutschland bezahlt nicht seinen gerechten Anteil. Ich habe großen Respekt für Angela und das Land. Mein Vater war Deutscher, er wurde an einem wunderbaren Ort in Deutschland geboren. Ich habe großartige Gefühle für Deutschland, aber sie bezahlen nicht, was sie sollten. Nahe 1%, aber sie sollten 2% bezahlen. Die USA bezahlen 4,3%. Das ist sehr ungerecht. Nebenbei, Trumps Vater wurde in New York geboren. Sein Großvater stammt aus Deutschland. Trump sagte, bei den Verteidigungsausgaben gehe es um Fairness gegenüber dem amerikanischen Steuerzahler. Für ihn ein zentrales Anliegen. Beim NATO-Gipfel im vergangenen Jahr hatte er ja sogar mit einem Austritt gedroht, sollten sich die anderen Mitglieder beim Geld nicht bewegen. Der US-Präsident lobte ausdrücklich NATO-Generalsekretär Stoltenberg für seine Rolle in den Finanzierungsverhandlungen. Stoltenberg sagte, die NATO ist eine starke Allianz. Wir haben die Einsatzbereitschaft erhöht, den gemeinsamen Kampf gegen Terroristen verstärkt und wir investieren mehr. Nordamerika, die USA und Europa machen jetzt mehr zusammen als in den Jahren zuvor. Das zeigt die Stärke der Allianz. Die NATO feiert in dieser Woche in Washington ihre Gründung vor 70 Jahren. Dazu kommen die Außenminister der Mitgliedsländer zusammen. Themen sind unter anderem das Verhältnis zu Russland, der Einsatz in Afghanistan und der Kampf gegen Terroristen. Es gibt aber auch Konflikte innerhalb der Mitgliedsländer. Neben dem Streit ums Geld gehören dazu auch Spannungen mit der Türkei. Die USA haben erst in dieser Woche die Lieferung von Kampfjets an die Türkei ausgesetzt, weil die Türkei ein Raketensystem in Russland gekauft hat. Ein US-Regierungsvertreter sagte, die Türkei bleibe ein wichtiger Partner, aber das Raketensystem sei ein entscheidendes Problem für die USA.
Wie groß ist die Sprengkraft dieser vielen Konflikte innerhalb der NATO und wie kann man sie befrieden? Stefan Bierling ist Professor für internationale Politik und transatlantische Beziehungen der Uni Regensburg. Schönen guten Tag.
Ich grüße Sie.
Wenn der NATO-Pater Türkei jetzt schon ein Raketensystem ausgerechnet in Russland kauft, gefällt das den USA natürlich gar nicht. Verständlich. Früher hätte es sowas nicht gegeben, vermute ich mal. Was sagt das über die aktuellen transatlantischen Beziehungen aus?
Die Fliehkräfte in der NATO sind viel größer geworden. Unterschiedliche Staaten haben unterschiedliche Interessen. Die Türkei ist natürlich wirklich das flagranteste Beispiel einer Verletzung von NATO-Grundsätzen. Und nicht nur die USA, sondern auch der Rest Europas ist ziemlich erbost, was Erdogan da treibt.
Das heißt, diese ganzen Grundsätze, die man mal hatte, die sind heute nichts mehr wert? Oder warum fliegt das auseinander?
Es fliegt deshalb auseinander, weil die überbordende Gefahr durch die Sowjetunion heute nicht mehr existiert. Jetzt versuchen einzelne Mächte, etwa die Türkei, die wir gerade angesprochen haben, einen Regionalmachtstatus zu erreichen, Amerika und Russland gegeneinander auszuspielen, überall die besten Deals rauszuholen. Und das ist natürlich Gift für die Solidarität in der NATO. Gleichzeitig gibt es unterschiedliche Ideen, wie sich die NATO weiterentwickeln soll. Die Europäer, gerade die Deutschen, denken eher an so eine politische NATO ohne wirkliche Kampfeinsätze. Die Amerikaner wollen im Grunde, dass die Europäer sehr viel stärker an der gemeinsamen Verteidigung finanziell beteiligt sind. Also die Fliehkräfte innerhalb dieses Bündnisses sind so groß wie nie in seiner Geschichte.
Wir haben gehört, Donald Trump redet bei diesem Thema Sicherheit am liebsten über das Geld, als wäre es ein Deal. Kann man Sicherheit kaufen?
Nein, man kann Sicherheit natürlich nicht kaufen, aber ein Deal war die NATO natürlich immer. Die NATO heißt im Kern amerikanische Sicherheitsgarantie für Europa und dafür politische Unterstützung durch die Europäer. Und beides ist ins Wanken gekommen. Sie ist ins Wanken gekommen, weil die Amerikaner sehr viel stärker als früher heute unter Trump daran interessiert sind, Lasten zu teilen und bis hin zur Kündigung der NATO, das hat ja Trump auch schon mal angekündigt, mittlerweile ja fast erpresserisch vorgehen. Es hat aber auch damit zu tun, dass die Europäer, insbesondere die Deutschen, im Grunde sich immer ja gesonnt haben in dieser amerikanischen Sicherheitsgarantie, ohne ihren Teil wirklich beitragen zu wollen. Und das ist die Verlogenheit auf beiden Seiten, die im Grunde dieses NATO-Bündnis im Moment aufs Schwerste belastet.
Der Kern der ganzen NATO-Idee ist Artikel 5. Wenn ein Mitglied sich angegriffen fühlt, dann fühlen sich automatisch alle angegriffen. Bisher hat das funktioniert und ich denke mal, gerade für die Kleinländer ist das eine ganz wichtige Aussage. Ist dieser Artikel 5 in Gefahr?
Er ist in Gefahr, zumindest wenn man Donald Trump glaubt. Er hat schon einmal gesagt, dass Artikel 5 für ihn kein Heiligtum ist. Dann hat er sich widersprochen, hat gesagt, ja, Artikel 5 gilt weiter. Aber Artikel 5, der steht ja auf dem Papier im NATO-Vertrag. Der muss mit Leben erfüllt werden. Und Leben heißt gegenseitige Versicherung, dass man sich im Ernstfall beisteht. Und da ist von Trump durchaus Zweifel gesät worden. Die Europäer sind natürlich auf diesen Artikel 5 mehr als alles andere angewiesen. Gerade die Osteuropäer, die sozusagen am Rande des russischen Imperiums liegen, die haben seit der Annexion der Krim und der brutalen Machtpolitik der Russen durchaus berechtigte Zweifel, ob diese Bündniszusage, die ihre Sicherheit und ihre Existenz und ihre Freiheit garantiert, wirklich noch so eingehalten werden, wie es damals im Vertrag vereinbart wurde.
Nun fordert Trump natürlich auch neue Themen. Die NATO sollte sich zum Beispiel mehr um den Kampf gegen Terrorismus kümmern. Kann man auch erstmal unterschreiben. Aber auch das ist nicht so einfach, oder?
Auch das ist nicht so einfach. Das ist natürlich auch ein bisschen widersprüchlich bei Donald Trump, weil er sich ja mit den amerikanischen Truppen aus vielen Krisenherden verabschiedet. Denken Sie etwa aus Syrien, wo er mehrfach den Abzug angekündigt hat. Jetzt sagt er, er lässt doch ein paar hundert Truppen zurück. Das heißt, hier gibt es auch auf der amerikanischen Seite sehr viele widersprüchliche Nachrichten, dass die Europäer nicht wirklich daran interessiert sind, sozusagen große Interventionen weiter durchzuführen nach den Erfahrungen von Afghanistan und Irak, ist klar. Aber das hat auch in Amerika mittlerweile sich durchgesetzt, dass man sehr viel vorsichtiger ist, was groß angelegte Interventionen anlangt. Im Grunde ist die NATO wieder zurückgeworfen zu einem Gutteil auf ihre ursprüngliche Mission, sich nämlich gegen die Aggression aus dem Osten ganz konkret aus Moskau zu wappnen.
Das heißt, man tut der NATO fast einen Gefallen, wenn Russland wieder sich aggressiver gebärdet?
Ja, Russland hat unwillentlich wahrscheinlich die NATO stärker zusammengeschweißt und neues Leben eingehaucht. Wenn Putin ein klügerer Stratege wäre und nicht zur brutalen Machtpolitik neigen würde, könnte er einfach abwarten, dass sich die NATO selbst zerlegt. Aber wir haben gesehen, obwohl Trump die NATO immer wieder in Frage stellt, gibt es im amerikanischen Kongress, gibt es im amerikanischen Militär überaus starke und gewichtige Stimmen, die einen Fortbestand der NATO garantieren wollen. Und das ist natürlich auch etwas, man muss über den Tag Trump hinausschauen und über die Person. Das Bündnis hat Strukturen geschaffen, es hat im Grunde auch international sich vernetzt. Es gibt Eliten auf beiden Seiten des Atlantiks, die an dieser NATO festhalten wollen. Die Bürokratien haben ein Eigenleben. Das heißt, so leicht wird man die NATO dann, obwohl sie in Schwierigkeiten ist, auch nicht über Bord werfen können.
Aber Sie sagten gerade, im Grunde genommen bräuchte Putin nur abwarten, bis sich die NATO selbst zerlegt. Besteht diese Gefahr tatsächlich?
Die bestand, bevor er mit seiner aggressiven Machtpolitik die Ukraine überfallen und den Osten destabilisiert hat, bevor er im Grunde auch mit seiner Infiltration die amerikanischen Wahlen und die Wahlen in westlichen Ländern überhaupt zu beeinflussen versucht hat, bevor er Leute begonnen hat, in Großbritannien umzubringen. Das sind natürlich Signale, die können nicht mehr zurückgenommen werden. Das heißt, vielen, die vielleicht vor 4, 5 Jahren, also vor 2014, die NATO für eine Totgeburt schon fast hielten, die sind jetzt wieder stärker daran interessiert, die NATO zu stärken. Gerade für die Deutschen, für die Franzosen und für die Briten müsste es eigentlich klar sein, dass ohne amerikanische Unterstützung in der Waffentechnologie, in der Logistik, in der Ausrüstung der europäische Pfeiler der NATO ein reiner Papiertiger ist.
Die NATO versteht sich ja auch gerne als Wertegemeinschaft. In den Zeiten des Kalten Krieges war das einfach die freie Welt, der Gegenpol gegen den Kommunismus. Welche Werte vertritt sie denn heute eigentlich?
Zu diesen Werten steht sie nach wie vor. Die NATO hat eben auch parlamentarische Züge. Es treffen sich Parlamentarier aus allen einzelnen Parlamenten der NATO-Mitglieder. Es gibt immer wieder in ihren Dokumenten Bezüge auf eben Verteidigung der Freiheit, der Menschenrechte und Ähnliches. Das ist natürlich ein zweiter Pfeiler, der die NATO zusammenhält. Aber im Letzten geht es natürlich um Sicherheitsinteressen und die überwiegen in einem Militärbündnis natürlich alles andere.
Immerhin hält NATO-Generalsekretär Stoltenberg jetzt in Washington eine Rede vor beiden Kammern des Kongresses. Ist ja auch ein Symbol. Ganz so schlecht kann das Verhältnis ja nicht sein.
Ja, der Kongress hat Trump in nicht vielen Fragen wirklich Paroli geboten und ist auf Konfrontation zum Weißen Haus gegangen. Die Republikaner waren in der Regel lammfromm, aber es gibt zwei Ausnahmen, das ist die Russlandpolitik und das ist die NATO-Politik. Hier lassen sich die Republikaner und die Demokraten nicht auseinanderbringen durch diesen Spalter im Weißen Haus. Hier senden sie immer wieder Signale, dass die NATO aus amerikanischer Warte unverzichtbar ist. Das größte Pfund, das Amerika in der internationalen Politik hat, sind seine Partnerschaften und seine Bündnispartner. Das kann weder Russland noch China aufbieten. Und der Kongress hat mit seiner Einladung an Stoltenberg signalisiert, dass es weiter zu dieser Politik stehen wird, egal was aus dem Weißen Haus mal wieder getweetet wird.
Das war Stefan Bierling, Professor für internationale Politik und transatlantische Beziehung an der Uni Regensburg. Vielen Dank. Und wir werfen heute noch den Blick auf ein paar andere Verteidigungsbündnisse, viel weniger umstritten als die NATO. Zuerst eines, das ich als Kind wirklich sehr geliebt habe. Erkennen Sie es? Welche Armee ist das hier?
2, 3, 4, marschieren wir in schnellem Lauf. Ja, danke, Stefan, Stefan, Stefan.
Die Blechbüchsenarmee aus Gut gebrüllt Löwe, die Augsburger Puppenkiste natürlich, wunderbar. Rente mit 70, wie lange noch kann die NATO arbeiten? Deutschland also steht am Pranger, wenn wir das sogenannte 2%-Ziel nicht erfüllen. Und solange Deutschland das nicht tut, müssen sich auch die anderen nicht dran halten. So dreht sich alles im Kreis und auch viele andere Staaten kommen ihrer Selbstverpflichtung nicht nach. Und wie geht jetzt das politische Berlin mit dieser Kritik um? Das Schuldbewusstsein hält sich in Grenzen. Cecilia Reible mit den Reaktionen.
Kritikpunkt Nummer 1, der Verteidigungshaushalt, Stichwort 2%-Ziel. Deutschland nähert sich der Marke nur mit Trippelschritten und plant 2024 1,5% seiner Wirtschaftsleistung für Verteidigung auszugeben. Doch auch dieses Ziel könnte verfehlt werden, legt man die aktuelle mittelfristige Finanzplanung zugrunde. Vor allem US-Präsident Donald Trump wettert immer wieder gegen Deutschland. Er wirft der Bundesrepublik vor, sich auf Kosten der USA beschützen zu lassen. SPD-Verteidigungsexperte Fritz Felgentreu weist die Kritik zurück.
Wenn man sich das objektiv betrachtet, was Deutschland wirklich leistet und welche Schritte es bereits gegangen ist und welches weitergehen wird, dann besteht wenig Grund zu dieser heftigen Kritik.
Und auch Henning Otte, verteidigungspolitischer Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, verweist auf den deutschen Beitrag für die NATO.
Wir sind zweitgrößter Truppensteller innerhalb der NATO. Wir leisten große Beiträge, beispielsweise zur Absicherung des Baltikums. Drittens ist Deutschland in vielen NATO-Stäben bereits sehr stark vertreten.
Für Irritationen sorgt auch die deutsche Rüstungsexportpolitik. Klar ist, es rumpelt gerade ziemlich in der NATO. Fritz Felgentreu macht für die schlechte Stimmung vor allem die Trump-Administration verantwortlich. Er glaubt, der Umgang miteinander wird in Zukunft vielleicht wieder harmonischer. Der SPD-Politiker warnt jedoch vor zu hohen Erwartungen an das transatlantische Verhältnis.
Man muss einfach auch sehen, dass die NATO für die USA heute einen geringeren Stellenwert hat, weil sie als ihren größten Konkurrenten weltweit inzwischen nicht mehr Russland oder die ehemalige Sowjetunion betrachtet, sondern China. Und das verändert die geostrategische Perspektive.
Der CDU-Politiker Otte ruft die NATO-Partner dazu auf, ihre Gemeinsamkeiten zu betonen.
Aber ich appelliere auch an den amerikanischen Präsidenten, nicht seine private Sichtweise als Maßgabe seiner politischen Entscheidung zu nehmen, sondern die Notwendigkeit des Bündnisses in den Vordergrund zu stellen.
So also reagiert das politische Berlin auf die Vorwürfe gegen die deutsche Rüstungspolitik. Sollten wir mehr zahlen? Welche Folgen hat diese Haltung für das Verteidigungsbündnis? Wir sprechen jetzt mit einem, der sowohl die Bundeswehr als auch die NATO sehr gut von innen kennt. General AD Harald Kujat ist ehemaliger Generalinspekteur der Bundeswehr und er war auch Vorsitzender des NATO-Militärausschusses. Schönen guten Abend.
Ich grüße Sie. Guten Abend.
Verteidigungsministerin von der Leyen sagt, wir sind auf einem guten Weg. Jede Woche ein neuer Panzer, jeden Monat ein neues Flugzeug, jedes Jahr ein neues Schiff. Überzeugt Sie das nicht?
Nein, das überzeugt mich nicht. Das ist lächerlich einfach. Auch das, was wir eben gehört haben, diese Ausflüchte sind ja einfach lächerlich. Man muss sich daran erinnern, was wir eigentlich zugesagt haben. Ist es wirklich so, dass das Wort der Bundeskanzlerin nicht mehr zählt? Sie hat 2014, 2016, 2018 jeweils versprochen, also unseren Bündnispartnern versprochen, wir werden bis 2024 2% des Bruttoinlandsproduktes für die gemeinsame Sicherheitsvorsorge, für die gemeinsame Verteidigungsfähigkeit aufbringen. Alle Argumente, die wir hören, wir sind stark in NATO-Staaten, in NATO-Stäben vertreten, wir leisten einen Beitrag zur vorne Stationierung im Baltikum, das sind alles Ausflüchte. Es geht um den Kern der Sache, was kann die Bundeswehr leisten zur gemeinsamen Verteidigungsfähigkeit und was nicht.
Und dabei kommt es unbedingt auf diese 2% an oder werden die inzwischen auch auf so einen Altar gehoben? Warum müssen es diese 2% sein? Was ist daran so wichtig?
Wichtig ist an den 2%, dass es um Vertrauen, um Zuverlässigkeit und um Berechenbarkeit geht. Das ist ja der politische Aspekt. Man kann nicht in einem Bündnis, das auf der Solidarität, der politischen Solidarität aller untereinander beruht, ständig Zusagen machen, die nicht eingehalten werden, dann glaubt einem kein Mensch mehr. Und Deutschland ist ein wichtiger Verbündeter und wir sind darauf angewiesen auch, dass unsere Verbündeten glauben, dass wir oder vertrauen, dass wir das, was wir zusagen, auch einhalten. Das ist das eine. Das andere ist, dass diese 2% insgesamt für die NATO auch wichtig sind, nach den Jahren, in denen wir sozusagen die Friedensdividende eingefahren haben, dass wir wieder die Fähigkeiten erlangen, die wir brauchen, um uns selbst schützen zu können. Und drittens, die Bundeswehr ist nun wirklich nicht in einem Zustand, in dem man auf diese 2% verzichten könnte. Die Bundeswehr ist in einem katastrophalen Zustand. Sie ist nicht in der Lage, ihren Beitrag zur gemeinsamen Bündnisverteidigung zu leisten. Diese Fähigkeit gilt es herzustellen. Und im Übrigen ist das nicht nur eine Frage der Bündnisfähigkeiten, der Verteidigungsfähigkeit, es ist ja auch eine Frage der Verfassung. Denn die deutsche Verfassung, das Grundgesetz, verpflichtet ja die Bundesregierung, Streitkräfte zur Verteidigung bereitzustellen und nicht, um Staatsoberhäupter zu begrüßen oder in irgendwelchen afrikanischen oder Nahostländern Entwicklungshilfe zu leisten. Es geht um die Verteidigung unseres Landes gemeinsam mit unseren Verbündeten.
Nun sind höhere Rüstungsausgaben in Deutschland nicht sonderlich populär. Ganz im Gegenteil. Es geht uns gut. Wir wünschen uns Abrüstung statt Rüstung und wir fühlen uns auch nicht sonderlich bedroht. Täuschen wir uns da aus Ihrer Sicht?
Nein, wir täuschen uns nicht. Es geht uns wirklich gut und es besteht keine akute Gefahr. Aber man muss eben wissen, es ist bei der Sicherheitsvorsorge genauso wie bei einer normalen Versicherung. Niemand weiß, was morgen passiert oder was in 5 Jahren passiert. Und eine Bundeswehr, die sozusagen auf Rand genäht ist und ihre Aufgaben nicht erfüllen kann, diese Bundeswehr kann und das nicht leisten kann, was die Verfassung verlangt, diese Bundeswehr, so eine Bundeswehr brauchen wir nicht. Wir brauchen eine Bundeswehr, die das leisten kann, was ihre Aufgabe ist. Es ist ja auch, wenn wir gerade diese Diskussion betrachten, die Sie eingespielt haben, es ist ja auch eine Frage, wie verfassungstreu ist die deutsche Politik eigentlich? Können wir uns mit solchen Ausreden, wie wir sind ja stark in NATO-Stäben vertreten, davon freisprechen, dass wir das nicht leisten, was die Verfassung fordert? Ich glaube, nein.
Schauen wir nochmal auf das rein Militärische. Welche Bedeutung hat die Bundeswehr innerhalb der NATO?
Nun, die Bundeswehr war immer eine traditionell starke Landmacht. Sie hat einen ganz entscheidenden Beitrag geleistet zur Verteidigung des Bündnisses. Wir sind ja auch nach den Vereinigten Staaten das größte NATO-Mitgliedsland und das wirtschaftlich stärkste Mitgliedsland. Es ist also auch eine Frage der Solidarität, ob wir das leisten wollen, was wir leisten können. Und das bedeutet eben, dass in der Vergangenheit unsere Verbündeten auf deutschem Boden einen ganz entscheidenden Beitrag geleistet haben zur Verteidigung unseres Landes. Was jetzt erwartet wird, ist, dass wir einen Beitrag leisten zur Verteidigung unserer Verbündeten, jedenfalls der Verbündeten, die sich in ihrer Sicherheit bedroht fühlen. Es ist im Grunde eine Vorsorge, die zu treffen ist. Dabei geht es nicht in erster Linie um Deutschland, sondern es geht beispielsweise um die baltischen Staaten, es geht um Polen. Aber wir müssen auch berücksichtigen, die Bündnisverteidigung in den baltischen Staaten wäre ja zugleich auch Landesverteidigung, also genau das Gegenteil von dem, was 40 Jahre lang unsere Verbündeten für uns geleistet haben.
Aber deutsche Panzer in den baltischen Staaten an der russischen Grenze, das käme doch wahrscheinlich auch nicht gut an, oder? Das weckt doch üble Erinnerungen.
Naja, es weckt üble Erinnerungen, wenn Sie auf unsere Geschichte anspielen. Aber das sehen unsere Verbündeten eben anders. Ich habe schon vor einigen Jahren die Erfahrung machen müssen, dass unsere Verbündeten unsere Verteidigungsleistung sehr kritisch sehen. Da hat ein ehemaliger polnischer Verteidigungsminister zu mir gesagt, weißt du, wenn ich die Schwäche der Bundeswehr sehe und den geringen Beitrag, den sie leisten können zu unserer gemeinsamen Verteidigung, ich hätte mir niemals vorstellen können, dass die Schwäche einer deutschen Armee solche Bauchschmerzen bereitet.
Und was hat das für Folgen, wenn wir zu wenig Panzer haben, wenn wir zu wenig Landstreitkräfte haben aus Ihrer Sicht? Wo geht da was auseinander bei der NATO?
Ja, es ist eben so, dass wir zur konventionellen Verteidigung und zur Abschreckung auch nicht in dem Maße fähig wären, wie das eigentlich notwendig ist. Das heißt, das Risiko, wenn es wirklich zu einer Katastrophe käme, wie wir sie nicht wollen und wie wir sie auch im Augenblick gar nicht als Möglichkeit betrachten. Aber wenn es dazu käme, dann wäre Deutschland und wäre das Bündnis vor allen Dingen in der schwierigen Situation, die Territorien, die es zu verteidigen gilt, nicht konventionell verteidigen zu können. Was wäre die Alternative? Die Alternative wäre aufgeben oder sie wäre Eskalation in den nuklearen Bereich. Und das kann niemand wollen. Auch diejenigen, die im Augenblick unsere Haltung noch verteidigen, das ist etwas, was wir nicht einmal zu denken wagen.
Habe ich das richtig verstanden? Ihre These lautet, weil wir nicht genug deutsche Panzer und Landstreitkräfte haben, steigt theoretisch oder praktisch das Risiko eines Nuklearkrieges?
Es steigt das Risiko eines Rückgriffs auf Nuklearwaffen. Das ist genau der Punkt. Aber hier sehen Sie, müssen wir auf eine Parallelentwicklung eingehen, nämlich die, dass die Vereinigten Staaten inzwischen den INF-Vertrag gekündigt haben, dass sie also im Grunde genommen zwei Zonen unterschiedlicher Sicherheit in der Allianz schaffen, nämlich die Vereinigten Staaten von Nordamerika und Europa. Denn die Kündigung des INF-Vertrages bedeutet ja, dass, wenn der Vorwurf zutreffen sollte, dass Russland sich erneut ein eurostrategisches Nuklearpotenzial schaffen möchte, dass Russland damit an keine Rüstungskontrollen, an keine vertraglichen Begrenzungen mehr gebunden ist. Das heißt, wir haben hier ein nukleares Bedrohungspotenzial, das gegen Europa gerichtet ist, das aber von den Vereinigten Staaten nicht, dass die Vereinigten Staaten selbst nicht bedroht, und damit haben wir ein erhöhtes Nuklearrisiko auch hier in Europa.
Das war General-AD Harald Kujat. Herzlichen Dank. Und wir spielen jetzt einen weiteren akuten Verteidigungsfall durch. Hier kommt die britische Komikertruppe Monty Python. John Cleese als Ausbilder übt mit seinen Soldaten die Selbstverteidigung gegen Angreifer, die mit frischem Obst bewaffnet sind, und das nicht zum ersten Mal.
Also, wir werden heute dort fortfahren, wo wir letzte Woche abgebrochen haben. Da habe ich Ihnen gezeigt, wie Sie sich zu verteidigen haben gegen eine Person, welche Sie in aggressiver Weise mit frischem Obst anzugreifen beabsichtigt.
Frisches Obst machen wir jetzt schon seit 9 Wochen.
Was gefällt Ihnen an frischem Obst nicht? Sie wissen wohl alles besser. Wie?
Können wir nicht mal was anderes versuchen?
Wie wär's denn mit einer greift dich mit einem spitzen Stock an?
Spitzen Stock? Sowas, sowas, sowas. Sie wollen also die Selbstverteidigung gegen spitze Stöcke lernen, was? Irgendwie ganz schön nassforsch, wie, oder? Frisches Obst ist Ihnen wohl nicht gut genug, was, oder? Wenn der Aggressor Sie mit einer Passionsfrucht anzugreifen sucht?
Wir haben die Passionsfrucht schon gemacht.
Auch Orangen und Äpfel und Mirabellen und Granatäpfel,
Trauben, Zitronen.
Wie steht's denn mit Kirschen?
Haben wir schon gemacht.
Na, schön, 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 dann, Bananen. Wir haben Bananen noch nie gemacht, oder?
Nein, Sir.
Sehr gut! Nun kommt die Frage auf, wie ich mich gegen einen mit einer Banane bewaffneten Mann verteidige. Zuerst mal muss er gezwungen werden, die Gelbfrucht fallen zu lassen. Dann essen Sie die Banane flugs und somit ist der Mann entwaffnet.
Was ist, wenn er eine Staude bei sich hat?
Schnick, schnack!
Was ist, wenn er einen spitzen Stock in der Hand hat?
Halten Sie die Klappe! Greifen Sie mich mit der Banane an! Nun kommen Sie schon! Also vorwärts! Greifen Sie mich so brutal, wie Sie können, mit der Banane an! Na, was ist? Ich warte! Und jetzt schreien Sie! Ah! Ich da reden! Jetzt stürzen Sie sich wild auf mich! Nun kommen Sie, Mann! Greifen Sie an! Ah! Und jetzt esse ich die Banane!
HR2 Kultur, der Tag. Rente mit 70, wie lange kann die NATO noch arbeiten? Es wäre völlig falsch zu behaupten, die NATO sei ein Auslaufmodell. Ganz im Gegenteil, Nordmazedonien wird jetzt beitreten, die Ukraine wäre am liebsten auch mit dabei. Je weiter man in Europa nach Osten reist, desto beliebter wird die NATO, und das hat auch seine guten Gründe. Die Menschen in den baltischen Staaten wünschen sich sehr, dass die NATO ihre Zusagen einhält, denn die Sorgen vor einer möglichen russischen Aggression sind real. Carsten Schmiester hat sich dort umgehört.
Wenn man durchs Baltikum reist, hört man einen Satz ganz besonders oft. Nie wieder Russisch. Mit Ausrufezeichen und Fragezeichen. Die Menschen sind mehr als 25 Jahre nach ihrer wiedergewonnenen Unabhängigkeit froh und stolz, aber auch besorgt. Spätestens seit der russischen Krim-Annexion. Litauens Präsidentin Dalia Grybauskaitė wird nicht müde, vor Moskau zu warnen. Was Russland getan hat, sehe ich nicht nur als Bedrohung für die Ukraine, sondern für die gesamte internationale Gemeinschaft. Da sollen mit brutaler Gewalt die Landkarte Europas neu gezeichnet und die politische Nachkriegsarchitektur ausgehöhlt werden. Und auch ihr lettischer Kollege Raimonds Vejonis sieht den großen Nachbarn als größte Gefahr. Schon zur schlimmsten Zeit der Ukraine-Krise nahm er kein Blatt mehr vor den Mund. Die Russen demonstrieren ihre Macht. Ihre Außenpolitik geht so. Erst rollt eine Propagandawelle über die Länder hinweg, auf die sie ihr Auge geworfen haben. Die Botschaft ist, euch Balten geht es schlecht, eure Löhne sind niedrig, keiner beschützt euch. Dann kommen wirtschaftliche Sanktionen und schließlich Militärübungen im Grenzgebiet. Mit dieser komplexen Strategie wollen sie uns einschüchtern. Aber die Balten lassen sich nicht einschüchtern, ganz im Gegenteil. Sie zeigen Stärke, mithilfe der NATO. Ihre Forderung nach mehr Militärpräsenz wurde erfüllt, in Litauen maßgeblich durch die Bundeswehr. Die große Mehrheit der Litauer begrüßt die Stationierung der Deutschen, auch wenn sie wissen, dass selbst die NATO-Truppen im Ernstfall wohl zu schwach wären, um das Land gemeinsam mit der litauischen Armee wirksam zu verteidigen. Aber ein klares Signal an Moskau seien sie schon, sagt Rimantas, ein Bauarbeiter in Vilnius. Die Bundeswehr soll hier bleiben, denn mit den Russen ist nicht zu spaßen. Wenn die sich was in den Kopf gesetzt haben, sind sie nicht mehr zu stoppen. Das meine ich sehr ernst. Mit den NATO-Truppen im Land würden die Russen aber von Anfang an wissen, wen sie da alles angreifen. Und sie würden wissen, dass sie hier auf heftigen Widerstand treffen. Hoch im baltischen Norden, in Tallinn, leitet Oberst Vaikovelo Palm das Hauptquartier der Streitkräfte Estlands. Eine Armee, aber nur mit knapp 6.500 aktiven Soldaten. Unsere wichtigste Aufgabe ist die Verteidigung der Heimat. Da haben wir uns in den vergangenen Jahren bemerkenswert gut entwickelt. Unglücklicherweise. Nicht, dass wir das wollten, aber wir sind ziemlich schlagkräftig und wir sind bereit. Natürlich weiß Palm, dass er im Fall eines Angriffes ohne NATO-Hilfe gar nichts ausrichten könnte. Aber er glaubt nicht, dass es zu einem solchen Angriff kommt. Bei vielen anderen Balten, etwa zum Beispiel einem 40-jährigen Mann aus Litauen, ist es weniger Glauben, mehr schon Hoffnung. Im Moment fühlt man sich zwar einigermaßen sicher, aber ganz sicher war es hier ja nie und die Menschen haben damit gelebt. Wir tun das auch. Die Geschichte wiederholt sich, aber wir hoffen, dass das nur für gute Zeiten geht. Vergessen wir besser nicht, dass es auch schwere Zeiten gegeben hat.
Die Menschen im Baltikum und die Sorge vor einer russischen Aggression. Für sie ist die NATO heute ein sehr wichtiger Garant ihrer Sicherheit. Dr. Johannes Grodzki war lange Zeit ARD-Korrespondent in Moskau, ist inzwischen Honorarprofessor für Osteuropawissenschaften an der Uni Bamberg. Schönen guten Abend.
Einen schönen guten Abend.
Wie berechtigt sind diese Sorgen in den baltischen Staaten?
Ja, natürlich sind sie berechtigt, wenn man sich die Situation in der Ukraine anschaut, wenn man sich die Konfliktlage anschaut, die noch nie geregelt ist in Moldau, nämlich Transnistrien, auch unter russischer Kontrolle. Wenn man natürlich auch weiß, dass Abchasien und Südossetien, ehemals zu Georgien gehörig, jetzt auch unter russischer Kontrolle stehen. Alles hat praktisch dieselbe Strategie. Putin ist bemüht, nachdem er lange auch um den Westen gebuhlt hat, inzwischen sein russisches Reich wiederherzustellen. Und er sagt ja auch, die größte dramatische Entwicklung in seinem Leben sei der Zerfall der Sowjetunion gewesen. Aber er hat auch gesagt, wer die Sowjetunion den Zerfall nicht bedauert, hat kein Herz. Wer sie doch wiederherstellen will, hat keinen Verstand. Und in diesem Bereich muss man sehen, wie berechenbar kann russische Politik sein oder wie weit ist sie eine Bedrohung. Ja, im Baltikum wird sie so empfunden. Andererseits gibt es in Estland und in Litauen etwa 28% russischsprachiger Bevölkerung. Das müssen nicht welche sein, die sich als ethnische Russen heute noch empfinden. Aber das ist, wenn man so sagen will, ein propagandistisches Einfallstor, das ganz gerne in der Klaviatur der Medien von Russland auch benutzt werden kann. Und da hat man natürlich in diesen beiden Staaten etwas ganz Gutes gemacht. Es gibt inzwischen wieder massiv russische Programme, russische Fernseh- und Radiostationen, die aber eben aus den Ländern selbst stammen und nicht von Russland übernommen werden, um da auch sozusagen die eigene Sichtweise stärker unter diese Bevölkerung zu bringen.
Setzen wir doch bitte mal die russische Brille auf. Also ist das jetzt wirklich Nationalismus? Warum verhält er sich oder fühlt sich Russland von der NATO bedroht? Warum agiert er so?
Also für Russland gibt es eine klare Sichtweise. Russland heute ist kleiner, ist geschrumpft, kleiner als das Zarenreich, das russische, vor der Revolution. Und das wird von vielen Russen, vor allem Slavophilen, als eine Niederlage angesehen, dass man nicht aus dem Zerfall der Sowjetunion als starke Macht wieder hervorgegangen ist. Das zweite ist etwa man weiß es nicht genau, geschätzte 30 Millionen, vielleicht auch 28 Millionen russischsprachiger Bevölkerung ist außerhalb der eigentlichen russländischen Grenzen von heute geblieben, also außerhalb der russländischen Föderation. Das sind Menschen, die aber sich nicht unbedingt als Russen heute führen. Jetzt macht aber Russland etwas, was sehr fatal ist. Russland sagt, jeder, der Russisch spricht, ist ja doch ein Russe. Das stimmt natürlich nicht, weil in Kasachstan oder Usbekistan es viele Menschen gibt, die nicht Russisch sprechen. Und diese Verteidigungslinie, sozusagen alles, was die russische Welt ist, Ruskimir, das ist das neue Schlagwort bei Putin, das soll sozusagen unter den Schutz des Reiches und der Westen ist das Böse. Der Westen hat zwei Etikette des Negativen für Russland. Erstens, er hat eine Moral, die nicht mehr mit der russischen Moral übereinstimmt. Diese ganze Situation gleichgeschlechtlicher Partnerschaften oder Frage der freigelegten Homosexualität, das wird alles als Bedrohung der eigenen Werte angesehen, wird von der orthodoxen Kirche mitgestützt. Und das Zweite, was als Bedrohung empfunden wird, ist schlicht die NATO, die eigentlich ja mal sozusagen als Wunschpartner sogar gegolten hat für Russland und die heute mit der Ausweitung nach Osten für die Russen etwas ist, wo man sagt, da ist etwas verletzt worden, was unser Vertrauen war. Wir haben auf Zusagen gebaut, die nicht schriftlich gemacht wurden, aber auf Kohl und auf Baker und auf Genscher, die alle gesagt haben, selbstverständlich werdet ihr nicht von der NATO irgendwie konfrontiert werden. Wir werden sich nach Osten ausweiten. Aber das ist erfolgt.
Können Sie das nochmal konkretisieren? Also ist diese Kritik berechtigt? Sind da Dinge, die man Russland versprochen hat, nicht eingehalten worden?
Ja, natürlich, ganz klar. Die Frage ist, wer hat wem was versprochen? Gorbatschow hat in die Hand hinein gesprochen, ohne Vertrag, dass Deutschland seine Wiedervereinigung bekommt. Und ohne Vertrag hat Genscher, das hat er allerdings auch dokumentarisch niedergelegt, liegt in den Akten des Auswärtigen Amtes nachzulesen inzwischen. Wer will, kann das alles lesen. Genscher hat natürlich in die Hand rein versprochen, nein, es gibt keine Ausweitung der NATO nach Osten, um damit die Sowjetunion zu bedrohen. Aber das Problem ist, damals war ja noch der Warschauer Pakt, damals gab es noch nicht ein unabhängiges Polen, damals gab es noch nicht souveräne Staaten, die sich frei entscheiden konnten. Insofern war die Geschäftsgrundlage anders, aber von Russland wird es bis heute so gesehen. In den Medien wird bis heute vom großen Wortbruch gesprochen und die Menschen wollen das nicht mehr analysieren. Sie glauben und sie folgen jetzt auch der Situation, dass man sagt, ja, der Westen hat sich gegen uns gerichtet, nicht wir haben uns vom Westen abgewandt, sondern der Westen hat sich von uns abgewandt.
Was viele nicht wissen, die Geschichte hätte auch ganz anders laufen können, denn Russland hat nicht nur einmal den Antrag gestellt, NATO-Mitglied zu werden. Was waren das für Situationen?
Merkwürdig und völlig vergessen, bei uns am 31. März 1954 wurde ein offizieller Antrag gestellt, Beitritt zur NATO unter Chruschtschow. Das wurde 2 Jahre lang nicht beantwortet. Dann hat man gesagt, naja, so ganz ernst meinen die Russen das nicht. Sie wollten damals bereits schon eine Art europäische Sicherheitsstruktur haben. Und dann wurde es abgelehnt, weil es hieß, die Russen passen ja nicht oder die Sowjetunion mit ihrem undemokratischen Gefüge in die NATO hinein. Der zweite schriftliche Antrag war am 31. Dezember 1991 von Boris Jelzin, der das Ziel hatte, den NATO-Beitritt zu erreichen, aufbauend auf einer Entscheidung von Gorbatschow, der zum Ende seiner Amtszeit als Ziel hatte, Russland in die NATO zu führen. Dann gab es noch 2 weitere Vorstöße, einmal im Gespräch Putin und Putin mit Clinton. Das hat auch Clinton bereits schon bestätigt. Putin hat es noch einmal im interessanten Interview mit Oliver Stone gesagt, dass er auch mal vorhatte, Richtung NATO zu gehen. Und unter Medvedev, der Zwischenpräsident, den wir schon vergessen haben, gab es sogar eine strategische Studie, die darin mündete, wie kann die dreistufige Entwicklung aussehen, dass Russland Mitglied der NATO wird.
Jetzt muss ich die Was-wäre-wenn-Frage stellen. Also wie hätte sich möglicherweise die ganze Geschichte entwickelt, wenn Russland der NATO beigetreten wäre? Für uns klingt das so ein bisschen widersinnig, weil das ja immer Gegenspieler waren.
Ja, es hätte 2 Optionen gegeben. Ganz früh hat die Sowjetunion ganz sicher versucht, von der NATO die Amerikaner zu marginalisieren. Das Ziel, so glaubten das viele Historiker heute, wäre gewesen, dass Amerika seine Stützpunkte auf Amerika begrenzt, aus Europa rausgeht, weil Russland sagt, jetzt sind wir ja sozusagen Verbündete, dann braucht ihr nicht mehr da zu sein. Das hätten die anderen Staaten wohl als Bedrohung angesehen. Ich glaube, das ist eine kalkulierte Taktik gewesen. Die andere Option, wenn es, sagen wir mal, unter Jelzin gekommen wäre, wenn da Russland in die NATO gekommen wäre, dann hätte ja Putin das mittragen müssen. Und Putin hatte ja auch nach 9/11, also nach diesen Terroranschlägen in Amerika, auch diese Hand der NATO ausgestreckt. Wäre es da zu einer Art Mitgliedschaft gekommen, dann wäre vielleicht auch politisch, sagen wir mal, etwas Positives nach Russland hineingekommen, was Demokratieentwicklung angeht. Das wären 2 Optionen, die sehr unterschiedlich sind.
Dr. Johannes Grodzki, Honorarprofessor für Osteuropawissenschaften Wissenschaften an der Uni Bamberg. Herzlichen Dank. Ja, und welche Armee fehlt uns jetzt noch? Ich würde sagen, ganz klar, die Frühpatrouille aus dem Dschungelbuch.
Es ist nur die Frühpatrouille.
Kompanie, ein Licht!
Steht sein Lied beim Marsch parat. Das ist richtig, Kamerad. Schmetterling, Moral über Berg und Tal.
Wenn die Frühpatrouille naht,
wenn die Frühpatrouille naht. Ab, zwei, drei, vier, haltet ab. Zwei, drei, vier, unterschreiten durch die Flut. Elefanten mit Bravour und sie stampfen stolz durch das Unterholz.
Das ist Militärkultur.
Das ist Militärkultur.
Du da, was machst du denn da? Exerzieren. Darf ich mitmachen? Klar, du musst mir alles nachmachen. Aber im Glied nicht sprechen. Das darf man als Soldat nicht.
Abteilung! Her, Marsch!
Du musst anders lang. Dreh dich um.
Rechts, zwei, drei, vier. Aufgepasst, zwei, drei, vier. Das ganze kehrt. Marsch!
Das heißt stehen bleiben.
Rente mit 70, wie lange kann die NATO noch arbeiten? Hat das Nordatlantische Verteidigungsbündnis ausgedient? Vielleicht muss es sich ja nur anpassen. Ein ganz origineller Vorschlag kam schon von Donald Trump. Er sagte, wie wäre es zum Beispiel, wenn Brasilien Mitglied wird im Nordatlantischen Verteidigungsbündnis, wohlgemerkt. Wagen wir den Blick nach vorne am 70. Geburtstag der NATO. Dr. Claudia Major von der Forschungsgruppe Sicherheitspolitik bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Ich weiß, Sie sind Wissenschaftlerin und keine Wahrsagerin, aber versuchen wir es mal. Wird es die NATO oder sowas Ähnliches auch heute in 70 Jahren noch geben?
Also meines Erachtens hängt das ganz stark von zwei Faktoren ab. Das heißt, einmal davon, ob es noch einen Bedarf an einem Verteidigungsbündnis gibt. Das heißt, ob die Mitglieder, die Alliierten glauben, dass sie sowas noch brauchen. Die NATO wird nur überleben, wenn sie relevant ist. Das heißt, wenn sie wirklich den Mitgliedern was bieten kann. Und das hängt zweitens auch davon ab, ob sie die Allianz jetzt in der Lage ist, die Herausforderungen zu meistern, von der sie jetzt steht. Also sich anzupassen an veränderte Rahmenbedingungen. Das war immer so ein bisschen das Erfolgskriterium bei der NATO und der ganzen Geschichte, dass sie immer wieder in der Lage war, sich neu zu erfinden, sich an neue Rahmenbedingungen anzupassen. Also im Kalten Krieg war das zum Beispiel die Bündnisverteidigung. Danach hat sie sich mehr auf die Rolle als Krisenmanager konzentriert, dann kam die Erweiterung, dann kam Kampf gegen den Terror und seit 2014 wieder Bündnisverteidigung. Das heißt, es gibt eine enorme Anpassungsfähigkeit und die Frage ist, ob sie das in der Zukunft durchhalten wird.
Ja, dann schauen wir uns mal diese einzelnen Faktoren nochmal an. Erstmal das Verhältnis zu den USA. Die Sorge war ja in der letzten Zeit groß, dass Trump einfach irgendwann einen Tweet raushaut und alles kündigt, die NATO platzt mit einem lauten Knall. Davon ist ja zurzeit keine Rede. Aber es könnte ja auch passieren, dass er irgendwann mal einfach mehr keine Lust mehr hat auf das Thema und sagt, macht ihr mal, ich kümmere mich nicht mehr drum. Wäre das auch ein denkbares Szenario?
Das ist in der Tat ein denkbares Szenario. Also ein Austritt, Entschuldigung, ein Austritt halte ich momentan für relativ unwahrscheinlich, aber er kann die NATO enorm schwächen und enorm schädigen, indem sich die USA einfach immer weniger engagieren. Sowohl politisch, wo sie eine sehr wichtige Rolle spielen, den ganzen Laden zusammenzuhalten, Einigung zu schaffen, Entwicklungen anzustoßen, als auch militärisch, weil die USA militärisch einfach der wichtigste, größte Verbündete sind, die Fähigkeiten einbringen, die Europäer teils nicht haben. Bereich Aufklärung, Transport, Nukleares und alles Mögliche. Also es braucht gar nicht den großen, knallenden Austritt geben. Es reicht so ein schleichendes Rausschleichen oder so ein bisschen sich davon entfernen.
Was wäre schlimmer? Also ich meine im Sinne von destabilisierender?
Beides wäre destabilisierend, aber ich glaube, die wahrscheinliche Variante ist tatsächlich das Desinteresse, das Abwenden und eben man das mitkriegt, eben es darauf auch den politischen Willen gibt, zu reagieren, braucht man einfach länger. Und deswegen halte ich dieses schleichende Abwenden für schwierig, weil es auch den Europäern erschweren wird, schnell und gezielt und wirklich kraftvoll darauf zu reagieren.
Wären denn die europäischen Staaten in der Lage, die NATO ohne die USA weiterzuführen?
Ich glaube, was wir uns vor Augen führen müssen, ist, dass wir möglicherweise gar keine Wahl haben. Also die USA haben jetzt, wenn man sich ihre außen- und sicherheitsverteidigungspolitischen Strategien angeguckt, gesagt, dass sie sich, dass sie an das führende Paradigma an Großmachtkonkurrenz ist, vor allen Dingen mit Russland, vor allen Dingen mit China. Also China ist so ein bisschen das neue Leitmotiv. Und da spielt Europa nur noch eine geringe Rolle. Das heißt, wir müssen uns darauf einstellen als Europäer, dass wir in Zukunft mehr alleine handlungsfähig sein müssen. Das ist aber gerade im Verteidigungsbereich eine enorme Aufgabe, die nur mit ganz langen Zeitlinien und einem erheblichen finanziellen Aufwand möglich sein wird. Und der, das betone ich auch nochmal, nicht anstrebenswert ist. Transatlantisch mit den USA sind wir politisch und militärisch besser aufgestellt. Wenn es nicht mehr geht, müssen wir uns trotzdem darauf vorbereiten.
Also Europa hat die 10-fache Wirtschaftskraft von Russland, aber militärisch kann sie den Russen nicht die Stirn bieten. Auch irgendwie komisch, oder?
Na, ich glaube, es sind verschiedene Punkte, die da zusammenkommen. Das eine ist, dass natürlich ein Land sich immer schlecht mit einer Gruppe von, im Fall der NATO, 29 Staaten vergleichen lässt, die unterschiedliche nationale Verteidigungskulturen haben, die unterschiedliche Industrien haben, unterschiedliche Ausrüstung haben. Dazu kommt aber auch, dass wir in Europa, nicht alle, aber viele Staaten lange geglaubt haben, dass militärische Bedrohungen nicht mehr so wichtig sind und dass man mit militärischen Mitteln auch keine Konflikte lösen kann und dass wir mehr auf andere Instrumente gesetzt haben. 2014, die Annexion der Krim und auch der Krieg in der Ostukraine, haben dann gerade den Europäern vor Augen geführt, dass Bündnisverteidigung, militärische Mittel und Konflikte sehr wohl auch in Europa noch eine Rolle spielen. Und dann hat auch bei der NATO so ein Umdenken und auch bei vielen Staaten ein Umdenken eingesetzt und wieder ein stärkerer Fokus auf Verteidigung.
Die NATO stammt aus der Zeit des Ost-West-Konfliktes, aber versteckt im Windschatten rüstet China ganz gewaltig auf. Wird diese Entwicklung unterschätzt?
Ich denke, wir haben China durchaus lange unterschätzt oder wir wollten bloß die ökonomische Dimension sehen und nicht die politische. Und ich denke, wir haben auch lange unsere eigenen Konzepte etwas überschätzt. Denn wir haben zum Beispiel an eine Konvergenz und eine Modernisierung geglaubt, dass wenn wir nur eng genug zusammenarbeiten, dann wird China sich den westlichen Vorstellungen von Demokratie, von freiheitlichen Regeln annähern. Und wir merken jetzt, dass das nicht der Fall ist. Und mit der jetzt zunehmend wachsenden Systemrivalität, Machtpolitik müssen wir umgehen lernen. Im wirtschaftlichen Bereich, wenn man sich die Belt and Road-Initiative ansieht, aber auch im militärischen Bereich. Und das ist eine der Herausforderungen, die auf die NATO zukommt, neben dem Transatlantischen eben auch die Frage, wie verhält sich die NATO gegenüber China, wie verhält sie sich zu dem wachsenden Interesse von den USA an China und wie will sie sich dann in Zukunft aufstellen.
Eben, welche Folgen wird das haben, wenn China ein ganz wichtiger militärischer Akteur wird?
Der wichtigste Punkt in der Herangehensweise ist, dass die NATO-Alliierten versuchen müssen, mit einer Stimme zu sprechen. Das ist eine Riesenherausforderung. Es sind 29 Alliierte, bald 30. Wenn die sich zerstreiten, verliert die gesamte politische und militärische Glaubwürdigkeit der NATO enorm an Kraft. Das heißt, das wichtigste Ziel muss sein, wir versuchen, mit einer Stimme zu sprechen. Und dann muss entschieden werden, hat die NATO dort eine Rolle zu spielen? Ist es mehr indirekt, indem man die USA und Europa entlastet, dass sie sich mehr nach China orientieren müssen? Diese Debatten beginnen jetzt. Aber nochmal, eine der wichtigsten Erfolgskriterien in der Geschichte der NATO neben der Anpassungsfähigkeit war, den Laden zusammenzuhalten. Also die Geschlossenheit, die Solidarität unter den 29, bald 30 Staaten. Und das ist momentan etwas, wo es ziemlich rumpelt, sowohl innerhalb von Europa, wo sich die einzelnen europäischen Staaten nicht ganz grün sind, aber auch im Transatlantischen. Das heißt, eine der wichtigsten Voraussetzungen ist, dass die Alliierten zusammenhalten, sich Mühe geben, gemeinsame Positionen zu finden. Weil nur wenn sie politisch wirklich zusammen an einem Strang ziehen, sind sie auch nach außen militärisch und politisch glaubwürdig.
Dr. Claudia Major von der Forschungsgruppe Sicherheitspolitik bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Vielen Dank. Wie lange kann die NATO noch arbeiten? Vielleicht lautet die Antwort ja, 70 ist das neue 50. Sie muss sich nur ein bisschen liften lassen. Mein Name ist Uwe Berndt. Guten Abend.